D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Und am Mikro ist Katrin Ohlendorf. Hallo. Und heute weht ein Hauch von Rebellion durch den Hörsaal. Wir sprechen nämlich gleich über Leute, die anpacken, die aufbegehren, die Kritik üben. Menschen wie du und ich, die darauf bestehen, ihren Lebensraum mitzugestalten. Die sich einfach einmischen in Bau, Kultur und Sozialpolitik.
Wir wenden uns an alle Menschen dieser Stadt, die in den letzten Monaten gebesserte Verhältnisse auf die Straße gegangen sind. Wir haben die Stadt zu voll.
Nehmen wir uns das Recht auf Stadt. Es liegt auf der Straße, es hängt in Bäumen und versteckt sich unter Pflastersteinen. Das Recht auf Stadt manifestiert sich als eine höhere Form von Rechten. Das Recht auf Freiheit, auf Individualisierung in der Vergesellschaftung, das Recht auf das Oeuvre, auf Partizipation und Aneignung, auf Habitat und Wohnen. Dort, wo Kreativität nur um ihres Tauschwerts wegen zugelassen wird, drohen soziale Belange und die Bedürfnisse der Menschen unterzugehen. Und auch heute sollte uns klar sein, dass sich Gerechtigkeit in der Stadt daran misst, wie sich diejenigen in ihr zurechtfinden, die als die Marginalisierten der Gesellschaft gelten müssen.
Recht auf Stadt!
Der Streit um Stuttgart 21, das besetzte Gängeviertel in Hamburg oder auch weiter weg, die Gezi-Park-Proteste in Istanbul oder die Häuserbesetzungen durch Wohnungslose in Sao Paulo. Das sind alles Symptome eines grundlegenden Wandels unseres Verhältnisses zur Stadt. Die Stadt wird einfach nicht mehr nur als ein von Stadtplanern, Politikern und Architekten erschaffener Ort wahrgenommen, den man eben irgendwie zum Wohnen und Arbeiten nutzt oder nutzen darf. Immer mehr sehen wir sie als einen Raum, der auch uns gehört, in dem wir mitbestimmen wollen und dürfen sollten. Das zeigen nicht nur Konflikte wie die ich eben erwähnt habe, das zeigen auch solche Phänomene wie Street Art, Urban Gardening, Parkour oder Skateboarden. Das ist alles eine Aneignung des öffentlichen Raums. Und das sorgt natürlich für Konflikte und wirft Fragen auf. Wem gehört denn die Stadt? Wer darf bestimmen? Und ist Stadt mehr Lebens- oder mehr Wirtschaftsraum und so weiter? Es hat sich in den letzten Jahren also ein kollektives Bewusstsein für ein Recht auf Stadt entwickelt, das in Städten weltweit seit der Jahrtausendwende verstärkt von Protestbewegungen auch eingefordert wird. Aber was bedeutet das konkret, Recht auf Stadt? Dieser Frage geht heute der Humangeograf Joscha Metzger für uns nach. Das Recht auf Stadt, ein emanzipatorisches Konzept zwischen Fordismus und Postfordismus, so heißt sein Vortrag. Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber das wird gleich ganz konkret, nämlich am Beispiel des Gängeviertels in Hamburg, ein Fallbeispiel, das Metzger quasi vor der Haustür hat. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitet er nämlich am Institut für Geografie der Uni Hamburg. Und außerdem ist er Mitglied im Arbeitskreis Kritische Geografie. Das ist sowas wie eine Plattform, könnte man sagen, für Akademiker und Nicht-Akademiker, die sich jenseits der etablierten Denkweisen der Geografie und mit einem vor allem herrschafts- und kapitalismuskritischen Ansatz eben geografischen Fragestellungen nähern will. Ja, so viel zur Einordnung. Den Vortrag haben wir am 29. August 2015 aufgezeichnet, und zwar im Rahmen des CityLeaks-Kongresses, bei dem wir Medienpartner waren. Und dieser Kongress, der lief im Rahmen des CityLeaks Urban Arts Festival, das übrigens noch bis zum 20. September geht. Ja, jetzt aber Joscha Metzger zum Recht auf Stadt. Und vielleicht noch ganz kurz vorab, nicht irritiert sein, im Hintergrund hört ihr ab und zu mal so einen Presslufthammer. Wir haben versucht, das abzustellen bei der Aufzeichnung, aber das war uns nicht möglich. Aber ja, passt ja irgendwie auch so zu einem urbanen Kongress. Also Joscha Metzger für euch.
Ich bin eingeladen worden, einen Vortrag zu halten über das Recht auf Stadt als politische Forderung und als wissenschaftliches Konzept. Und ich werde dabei Bezug nehmen, vor allem auf aktuelle Bewegungen in Hamburg, aktuelle Ereignisse in Hamburg, um die Idee des Recht auf Stadt vorstellbar zu machen und auch praktische Herausforderungen des Recht auf Stadt darzustellen. Und dies möchte ich kontextualisieren, indem ich aus einer kritisch-geografischen Perspektive das Konzept Recht auf Stadt, wie es von Henri Lefebvre in den 1960er Jahren formuliert wurde, in den Wandel des Städtischen der letzten 50 Jahre einordne. Ja, das Recht auf Stadt ist seit einigen Jahren viel im Gespräch. Es dient als Parole für verschiedene Bedürfnisse, Kämpfe und Ziele von Menschen auf der ganzen Welt. Im deutschsprachigen Bereich macht als erstes das Netzwerk Recht auf Stadt in Hamburg von sich reden. Im Jahr 2009 fanden zwei Demonstrationen und eine Konferenz statt. Der Aufruf zur Konferenz lautete damals: Nehmen wir uns das Recht auf Stadt. Es liegt auf der Straße, es hängt in Bäumen und versteckt sich unter Pflastersteinen. Im selben Jahr 2009 wurde auch das bekannte Gängeviertel in Hamburg besetzt. Die Situation bot damals in Hamburg schon längst genug Anlass zum Protest. Die Preissteigerungsspirale auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt zog bereits seit Jahren deutlich an, was die soziale Spaltung in der Stadt seitdem stetig vertieft. Dazu kamen Bauvorhaben wie das Brauquartier oder das Bernhard-Nocht-Quartier in St. Pauli oder IKEA in Altona, die ganz besonders vor dem Hintergrund der Geschichte dieser Stadtteile als Orte der Arbeiterinnenbewegung, auch der Neuen Linken und der Besetzerinnenbewegung in den 1970er und 80er Jahren besonders sozusagen sich deutlich gezeigt haben, ich möchte mal sagen, als das, was sie sind, und zwar als Vorzeigeprojekte kapitalistischer Stadtentwicklung. Und damit zeigen sie sich auch als Motoren der Gentrifizierung, welche dazu führt, dass besser verdienende Menschen in die benannten Viertel ziehen und InvestorInnen verstärkt ihr Kapital in eben jenen Quartieren anlegen. Wodurch wiederum andere, weniger gut verdienende Menschen wegziehen müssen und mit ihnen auch ihre sozialen und kulturellen Netzwerke verdrängt werden. Seit 2009 ist in Hamburg viel passiert. Es wurde deutlich Druck auf die Politik ausgeübt, der sich auch gerade im Bereich Wohnungspolitik bemerkbar gemacht hat. Es wurden neben dem Gängeviertel auch noch andere Orte alternativer Kultur etabliert. Seit der Ankunft einiger Geflüchteter der Lampedusas nach Hamburg hat sich auch die Perspektive der urbanen Proteste dort verändert und etwas erweitert. Der Slogan heißt jetzt: Recht auf Stadt für alle und zwar ohne Grenzen. Auch in anderen deutschsprachigen Städten haben sich ähnliche Recht auf Stadt-Zusammenhänge etabliert oder dort, wo sie bereits existierten, verstärkt. Ich möchte jetzt in der nächsten ungefähr halben Stunde allerdings nicht nur über Erfolge und Niederlagen der Bewegung in Hamburg reden, sondern eben versuchen, eine Art Analyse vorzunehmen und die Forderung und das Konzept Recht auf Stadt in den Wandel des Städtischen einordnen. Um deutlich zu machen, welcher Stadt wir uns heute gegenübersehen, ist es sinnvoll, einen kleinen Ausflug in die Entstehungsgeschichte des Recht auf Stadt zu machen, und zwar in die Stadt der 1960er Jahre und damit eben auch in die Zeit des fordistischen Städtebaus. Gegenüber dem Lefebvre das Recht auf Stadt als einen Aufschrei und eine Forderung formuliert hat. Die Stadt der Gegenwart stellt sich heute dagegen als eine postfordistische neoliberale Stadt dar, in der sich einige Kritikpunkte Lefebvres auf den ersten Blick nicht mehr wiederfinden lassen. In der sich aber das Grundproblem kapitalistischer Stadtentwicklung nicht verändert hat, vielleicht sogar deutlicher zutage tritt. Die Verwertung des Werts, der Tausch der Waren, auch gerade der Immobilien und des öffentlichen Raumes, haben gegenüber dem Wohl der Menschen Vorrang. Und gerade deswegen spitzt sich auch die soziale Spaltung weiter zu, die einen wichtigen Grund für die gegenwärtigen Proteste darstellt. Mein Vortrag ist insofern eine Diskussion des Konzepts Recht auf Stadt angesichts sich verändernder Städte und sich verändernder Rahmenbedingungen städtischer Gesellschaften. Und damit auch eine Diskussion über sich verändernde Ansätze von Kritik und Kämpfen im Sinne eines Rechts auf Stadt. Das Recht auf Stadt und die fordistische Stadt. Den bekannten Essay, auf den sich die Formulierung Recht auf Stadt bezieht, veröffentlichte der französische Philosoph Henri Lefebvre 1968. Der Text stellt den Auftakt seiner Auseinandersetzung mit Städtebau, dem Leben in Städten und den Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft seiner Zeit aus einer undogmatisch-marxistischen Perspektive dar. Für Lefebvre ist das Recht auf Stadt ein übergeordnetes Konzept. Er schreibt, Das Recht auf Stadt manifestiert sich als eine höhere Form von Rechten. Das Recht auf Freiheit, auf Individualisierung in der Vergesellschaftung, auf Habitat und Wohnen. Das Recht auf das Œuvre, auf Partizipation und Aneignung sind im Recht auf Stadt eingeschlossen. In diesem Zitat von Lefebvre tauchen einige Begriffe auf, die zentral für sein Verständnis von Stadt, städtischem Leben und dem Recht auf Stadt sind. Anfangen will ich mit dem Begriff Œuvre. Dieser lässt sich übersetzen mit der Vorstellung von Stadt als einem Gesamtkunstwerk. Œuvre, also aus dem Französischen, soll bedeuten, dass die Stadt nicht als Produkt fragmentierbarer Teile verstanden werden kann. Viel eher kann nur ein Zugang zu ihr, der bereit ist, die Gesamtheit der Stadt in Betracht zu ziehen, ihr Ausmaß auch erfassen. Die Stadt ist nur in ihrer Gesamtheit als Lebensort, Ort der Begegnung und Differenz, in ihrer vielseitigen Räumlichkeit und in ihrem Charakter als Kunstwerk verstehbar. Wichtig ist dabei zu beachten, dass Lefebvre Bezug nimmt auf die Marxischen Begriffe vom Gebrauchs- und Tauschwert. Œuvre bezieht sich dabei auf all die Aspekte der Stadt, die im weitesten Sinne nützlich sind, die in der Lage sind, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen, also den Gebrauchswert der Stadt darstellen. Diesen Begriff stellt er die Stadt als Produkt entgegen. Dort, wo die Stadt der Vermarktung preisgegeben wird, wo sie in ökonomischen Kategorien von Nützlichkeit unterteilt wird, dort herrscht der Tauschwert und menschliche Bedürfnisse müssen sich diesem unterordnen. Die Stadt des Fordismus, wie sie Lefebvre in den 1960er Jahren erlebt hat, hat in seiner Interpretation ihren Charakter als Œuvre verloren. Einerseits durch die Ausbreitung kapitalistischer Austauschbeziehungen und Vergesellschaftungsformen seit der Industrialisierung und andererseits auch gerade durch eine Stadtplanung und Regierung, die die Stadt in funktionale Teile zerlegt und die Orte eben nach ihrer Bedeutung im Produktionsprozess sortiert und dadurch Segregation zwischen proletarischen Stadtteilen und den Stadtteilen der Bourgeoisie verschärft. Die Stadt in ihrer alten Bedeutung ist für Lefebvre infolge der Zurichtung durch einen bürokratischen Staat und renditeorientierte Unternehmen verloren gegangen. Sie hat ihren Charakter als Œuvre verloren. Als utopischen Gegenbegriff stellt Lefebvre diesem die urbane Gesellschaft entgegen. Das Urbane ist bei ihm dabei die Möglichkeit einer Stadt der Zukunft, in der die Stadt wieder oder eben vielleicht auch überhaupt das erste Mal ihre urbanen Qualitäten entfaltet. Dort wäre die Stadt Ort der Begegnung, der Austragung von Konflikten bei gleichzeitiger Anerkennung von Differenz, eine Stadt, in der die verschiedensten Lebensweisen neben und miteinander Platz haben. Damit komme ich zu den nächsten Begriffen der Freiheit und Individualisierung in Gesellschaft. Lefebvre sah als das größte Hemmnis menschlicher Entfaltung in seiner Zeit die Normierung und Einschränkung von Kreativität an. Der funktionale Städtebau der 60er Jahre, einhergehend auch mit den Normen der bürgerlichen Gesellschaft und dem Zwang zu einer oftmals auch stupiden Lohnarbeit, entfremde die Menschen von ihren Bedürfnissen. In einer zukünftigen Gesellschaft müssten dagegen nach Lefebvre die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund stehen. Er nennt dabei unter anderem Sicherheit und Offenheit, Berechenbarkeit und Abenteuer, Arbeit und Spiel, Voraussehbares und Unerwartetes, Gleichheit und Differenz, Unabhängigkeit, auch Einsamkeit und Gemeinschaft, kurzfristige und langfristige Ziele, die eine Art menschlichen Grundbedürfnisse darstellen würden. Darüber hinaus geht er noch ein auf die Bedürfnisse nach Kreativität, dem Œuvre, Information, Symbolik, Fantasie, Sexualität und Kunst, welche in der Lage seien, momenthaft die Teilung des Lebens in formale Bereiche überwinden zu können. Diese Bedürfnisse finden ihre Erfüllung nicht in vereinzelter Individualisierung, sondern im Gegenteil im Prozess des Subjektwerdens in der Gesellschaft. Das Recht auf Staat ist nach Lefebvre ein Aufschrei und eine Forderung, die die Erfüllung dieser Bedürfnisse verlangt. Eng mit diesem Gedanken verbunden sind die Begriffe Partizipation und Aneignung. Aneignung soll dabei bedeuten, dass die Menschen sich die Ressourcen der Stadt aktiv aneignen. Und Aneignung ist hier verstanden nicht als eine Aneignung im Sinne des individuellen Eigentums, sondern Lefebvre ging viel eher von einer Idee der Gemeinschaftsgüter aus, die von allen und miteinander genutzt werden. Partizipation lässt sich bei ihm wie ein Schlüssel zu dieser Aneignung verstehen. Wobei auch Lefebvre schon wusste, dass Partizipation ein umkämpftes Feld ist. Er meinte, ist es nicht klar, dass echte und aktive Partizipation bereits einen Namen hat? Es wird Selbstverwaltung genannt. Es ging Lefebvre also um das Selbstverwalten, das Selbermachen von Stadt, nicht um formale Teilhabe, sondern um die Beteiligung an Entscheidungen und das Übernehmen von Verantwortung. Diese Begriffe, die wichtige Ausschnitte aus Lefebvres Denken und seiner Vorstellung eines Rechts auf Stadt kennzeichnen, lassen sich am konkreten Beispiel weiter ausführen, was auch schon im Zitat genannt wurde, und zwar Habitat und Wohnen. Lefebvre unterscheidet zwischen den beiden Begriffen, und zwar Habitat als einen Zustand und Wohnen bzw. Habité im Französischen als Verb bzw. Prozess. In einer lebendigen Stadt, meint er, geht er davon aus, dass die Menschen in der Lage sind, sich ihren Wohnraum auch aktiv anzueignen. In den Formen des fordistischen Wohnungsbaus, genauso in den Großwohnkomplexen des sogenannten sozialen Wohnungsbaus, als auch in den Eigenheimsiedlungen am Stadtrand, sieht er diese Form der Aneignung verunmöglicht. Seiner Meinung nach bleibt in dieser Art des Wohnungsbaus nur noch das Habitat über, also der simple Wohnraum, der nicht mehr im eigentlichen Sinne bewohnt wird. Insgesamt lässt sich Lefebvres Kritik der Stadt als eine Kritik des Funktionalismus im Städtebau der 1930er bis 70er Jahre lesen. Die Aufteilung der Stadt in funktionale Bereiche, wie separate Quartiere für Wohnen, Arbeit, Erholung und Bewegung, zwischen denen eine autogerechte Infrastruktur vermittelt, führe zur Segregation und zerstöre die Stadt bzw. ihre urbanen Elemente. Damit übt Lefebvre auch eine radikale Kritik des Fordismus und der fordistischen Stadt im Allgemeinen. Ich werde jetzt noch einige Worte sagen zum Fordismus, um diesen eben daraufhin auch der als Produktionsweise, diesen auch daraufhin der gegenwärtigen postfordistischen Produktionsweise gegenüberzustellen, um damit auch deutlich zu machen, wie sich eben die Situation, die gesellschaftliche Situation, aber auch die Situation in der Stadt der 60er, 70er Jahre von der gegenwärtigen aktuellen unterscheidet. Als Produktionsweise begann sich der Fordismus in den 1920er Jahren zu entfalten. In Deutschland setzte er sich allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge des sogenannten Wirtschaftswunders durch. Er baut auf der Idee auf, dass durch die Produktivitätsfortschritte der industriellen Massenproduktion von Konsumgütern der Wohlstand auch der unteren Schichten so gehoben werden könne, dass diese durch ihren Konsum die wirtschaftliche Produktion in Gang halten. Das beispielhafte Produktionsgut dazu ist das Automobil. Die ArbeiterInnen in den Fabriken stellen immer mehr Autos her, bekommen dort auch Löhne, die es ihnen erlauben, sich selbst Autos zu kaufen. Und in diesem Sinne wird die Produktion in Gang gehalten. Darüber hinaus ist das Auto eben auch für diese Idee der funktionalen Stadt ein elementares Element. Diese Produktionsweise wird flankiert durch einen Wohlfahrtsstaat, keynesianischer Idee sozusagen, der nicht nur soziale Absicherungssysteme bereitstellt, sondern auch die erforderliche Infrastruktur und Investitionen tätigt. Also die Infrastruktur bauen lässt und Investitionen tätigt. Die ideale räumliche Struktur, zu dieser Produktionsweise habe ich ja schon angesprochen, sie wird deutlich an den klar voneinander getrennten Bereichen, den Gewerbegebieten und Fabrikanlagen auf der einen Seite der Stadt, dem Wohnen auf der anderen Seite und den wiederum davon getrennten Bereichen für Einkaufen, Erholung, Bildung und so weiter. Diese Teilung der Stadt geht auch einher mit einer sehr klaren zeitlichen Trennung. Das heißt, in den einen Teilen der Stadt hält man sich vorwiegend tagsüber auf, in den anderen Teilen der Stadt vorwiegend nachts bzw. in der Freizeit. Und auch nicht unerheblich spiegelt es sich in den Genderbeziehungen wider. Das normale Modell sah dabei einen männlichen Lohnarbeitnehmer vor, der eben zum Arbeiten in andere Teile der Stadt gefahren ist, und eine weibliche Hausfrau, die sich vorwiegend zu Hause aufhält und um die Kinder kümmert. Noch kurz zu den Wohnformen, die in diesem fordistischen Städtebau sozusagen die typischen waren. Dabei gibt es einmal den, also jetzt am Beispiel der BRD, den sozialen Wohnungsbau, der sich zu dieser Zeit in den 60er, 70er Jahren noch ausdrücklich an breite Schichten der Bevölkerung richtete. Andererseits galt aber der Bau des Eigenheims am Stadtrand als Erfolgsmodell der Mittelschicht und diente insofern eigentlich auch fortwährend in dieser Zeit als sozusagen das Ideal, das anzustreben wäre gesellschaftlich. Damit lassen sich sowohl die Großwohnanlagen als auch Eigenheime am Stadtrand als je klassenspezifische Bestandteile der Suburbanisierung beschreiben. In diesem fordistischen Städtebau verfielen dagegen relativ gesehen die alten Teile der Stadt, also die Teile aus der Zeit der Industrialisierung und die innenstädtischen, in denen Leben, Wohnen und Arbeiten, wenn auch oftmals in verhältnismäßig unhygienischen Zuständen, direkt nebeneinander stattfanden. Innerhalb der 50 Jahre, der letzten 50 Jahre, hat sich die Stadt allerdings deutlich verändert. Dieser relative Verfall der Wohnräume und Gewerberäume in den innenstädtischen Bereichen hat dazu geführt, dass dort vielfach auch Wohnraum leer fiel. Verblieben sind in diesen Bereichen der Stadt vor allem die marginalisierten Teile der Bevölkerung, gerade eben auch viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und der frei werdende Raum wurde allerdings in dieser Zeit von jungen, kreativen und sich einer Subkultur zugehörigen Menschen besetzt, neu gestaltet und neu genutzt. Es ist kein Zufall, dass gerade dieser Zeitraum die Hochphase der Hausbesetzung und die Entstehung einer subkulturellen Szene mit ihren alternativen Orten und Treffpunkten darstellt. Hier wurde teilweise ein Recht auf Stadt eingefordert und umgesetzt, wie es Lefebvre vorschwebte. Alte Normen wurden über Bord geworfen, vielfach wurde Wohnen und Arbeiten selbstbestimmt in die Hand genommen und gerade Genderverhältnisse massiv in Frage gestellt. Gleichzeitig fand jedoch auch eine Krise der Verwertungsbedingungen des Kapitals statt. Einschlägig mit der Ölkrise 1973 setzte die Krise des Fordismus ein. Industrielle Produktion wurde vielfach in Länder des sogenannten globalen Südens umgesiedelt und Dienstleistungen und insbesondere sogenannte kreative Arbeit und Informationstechnologien bestimmen heutzutage mehr und mehr die Produktionsweise. Unterstützt durch den Abbau keynesianischer Wohlfahrtsbedingungen hat sich erst schleichend, inzwischen aber unübersehbar, eine deutliche Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse durchgesetzt. Das fordistische Modell des männlichen Normalarbeitsverhältnisses gehört mehr und mehr der Vergangenheit an. Diesen Umständen entsprechend können sich auch kaum noch Menschen das auf Kredit basierende Eigenheim am Stadtrand leisten. Kurze Wege und direkte Verbindungen sind den flexiblen Arbeitsbedingungen und auch der Mehrfachbelastung sowohl von Männern als auch Frauen zwischen prekärer, halbselbstständiger Arbeit und Kindern vielfach angemessener. Die Mietwohnung in der Innenstadt entspricht damit heute viel eher den, wenn auch erzwungenen, Bedürfnissen der Mittelschicht. Die mit dem Wandel der Produktionsweise einhergehende Krise der öffentlichen Haushalte hat ihr Übriges getan. Städte sehen mehr und mehr ihre Aufgabe darin, bereits wirtschaftlich dynamische Teile der Stadt zu unterstützen und nicht mehr, so wie es eben vorher der Fall war, eine ausgleichende Wirkung in der Stadt zu erzielen. Diese neue Logik führt aber auch dazu, dass es eben zu einer weiteren Abwertung bereits marginalisierter bzw. für Kapitalinteressen unattraktiver Teile der Stadt kommt. Diese neue Logik lässt sich als eine unternehmerische Stadtpolitik beschreiben. Heute stehen kaum noch Großwohnbauprojekte im Vordergrund der Planung, sondern viel eher Verdichtungen in Quartieren und Neubauten, die sich in bestehende Stadtstrukturen einfügen sollen, auch wenn sie das natürlich nicht immer tun. Mehr und mehr wird eine Stadt der kurzen Wege angestrebt. Wohnen und Arbeiten findet nicht mehr derart räumlich getrennt statt, wie es früher der Fall war. Kreativität und ein sogenannter urbaner Charakter werden vielfach von Stadtplanung und Regierenden regelrecht gefordert, da diese Faktoren inzwischen als Standortvorteile gelten. Der Trend der Suburbanisierung ist spätestens seit Beginn der 2000er Jahre in eine Reurbanisierung, die sich in vielen Städten als Gentrifizierung ausdrückt, umgekehrt. Die gegenwärtige postfordistische Stadt ist somit geprägt von fragmentierten räumlichen und sozialen Strukturen, Verdichtung und neuer sozialer Durchmischung sowie neuen Aushandlungen zwischen staatlichen und privaten Regulierungen des Städtischen, die sich auch in einer neuen Aktivierung der BewohnerInnen ausdrückt. Das politisch-ökonomische Regime, das sich infolge dieses Wandels herausgebildet hat, wird treffend als neoliberal charakterisiert. Die Stadt, wie sie von Lefebvre skizziert und kritisiert wurde, ist also in deutlicher Veränderung begriffen. Die Fähigkeiten und Bedürfnisse von Menschen, wie sie Lefebvre postulierte und deren Ausleben er in der fordistischen Stadt als verunmöglicht ansah, werden heute als ökonomisches und soziales Potenzial der Städte angesehen und gefördert. Die kreative Stadt mit ihrer Betonung von Urbanität ist heute vielfach Leitbild der Stadtentwicklung. Der Stadtforscher Klaus Ronnenberger fasst diese Entwicklung folgendermaßen zusammen. Entgegen der Hoffnungen von Lefebvre ist der Kapitalismus aus der Krise der fordistischen Vergesellschaftung gestärkt hervorgegangen. Dem flexiblen Postfordismus gelang es durch neue Identitäts- und Konsumangebote, auf bestimmte Anliegen der sozialen Bewegungen einzugehen und Forderungen nach Autonomie und Selbstbestimmung für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Auch soziale Eigenschaften wie Kreativität und Subjektivität sind inzwischen zu wichtigen Ressourcen der ökonomischen Verwertung geworden. Im globalen Standortwettbewerb, so die vorherrschende Behauptung, komme der Kreativität als wesentlichen Bestandteil der wissensintensiven Ökonomie eine strategische Bedeutung zu. Es stellt sich die Frage, wie von sozialen Bewegungen, die sich das Recht auf Stadt auf die Fahnen schreiben, gegenüber diesen Bedingungen agiert werden kann. Um den Rahmen dieser Kämpfe zu umreißen, möchte ich Bezug zur Stadtforscherin Anne Vogelpohl nehmen und auf drei Aspekte hinweisen, wie Lefebvre zu dieser ambivalenten Situation zu lesen ist. Das Urbane entspricht bei Lefebvre nicht einem Ort, sondern viel eher einer Vorstellung, die noch keinen Ort gefunden hat. Es ist eine nicht-kapitalistische Utopie. Dies schließt ein, dass in kapitalistischen Gesellschaften das Urbane nur virtuell existieren kann. Solange es als Standortfaktor und damit als Tauschwert gehandelt wird, kann es seinen Charakter als Situation der Begegnung und Anerkennung in Differenz nicht entfalten. Der Ort der urbanen Revolution ist bei Lefebvre der Alltag, also die tägliche Praxis in allen vorstellbaren Situationen, bei der Arbeit, der Erholung, beim Wohnen und so weiter. So, damit möchte ich wieder den Bogen zurückspannen und zu der Situation in Hamburg kommen, wo innerhalb der letzten 6 Jahre vieles passiert ist. Die Wut über die fortschreitende Gentrifizierung hat sich in vielen Protesten ausgedrückt. Es wurden Themen, ich sag mal, auf die politische Agenda der Stadt gesetzt und es wurden Orte geschaffen, an denen, so möchte ich das vielleicht mal sagen, das Recht auf Stadt aufblitzt. Es wurde die Verdrängung von marginalisierten BewohnerInnen thematisiert. Spätestens mit den Geflüchteten aus Lampedusa ist eine transnationale Perspektive dazugekommen. Es wird nun das Recht auf Stadt für alle gefordert. Eine weitere aktuelle Entwicklung ist, dass sich die Recht auf Stadtbewegung inzwischen auf lokaler Ebene vervielfältigt und sich neue Initiativen und Bündnisse auf Stadtteilebene gründen. Ich werde jetzt diese Entwicklung nicht mehr umfassend thematisieren, sondern mich auf widerständige Orte fokussieren, die wichtige Dreh- und Angelpunkte der Bewegung in Hamburg darstellen. Also Orte wie zum Beispiel die Rote Flora, das Gängeviertel, die Fuchsgenossenschaft in der Viktoria-Kaserne oder neuerdings das kollektive Zentrum im Münzviertel. Und raussuchen möchte ich mir dabei das Gängeviertel, um ein paar Themen als Möglichkeiten, Grenzen und Herausforderungen von Recht auf Stadt kämpfen, in der Gegenwart etwas zu veranschaulichen. Also, das Gängeviertel in Hamburg befindet sich in der Hamburger Neustadt und ist das letzte Beispiel von Wohnvierteln, wie sie in der Neuzeit vor allem in Hamburg für die Arbeiterinnenklasse gebaut worden sind. Diese Stadtviertel sind großflächig Sanierungsvorhaben, aber auch Kriegsschäden und so weiter zum Opfer gefallen. Also zum Opfer gefallen ist vielleicht ein bisschen hart ausgerückt, aber sind sozusagen aus dem Stadtbild verschwunden. Und auch dieses Gängeviertel in Hamburg sollte einem großen Büro- und Dienstleistungsturm aus Stahl und Glas weichen. Die Initiative Komm in die Gänge fasst die Geschichte der Häuser folgendermaßen knapp zusammen. Diese denkmalwürdigen Häuser sind viele Jahre lang verfallen, während direkt daneben Büro- und Wohntürme aus Stahl und Glas gewachsen sind. Dabei wären die vielseitig geschnittenen Gebäude geradezu prädestiniert dafür gewesen, Teil der von den Stadtplanern angestrebten Mischung von Leben und Arbeiten in der Stadt zu sein. Schon nachdem das Gebäude an einen Investor verkauft worden ist, wurde das Areal und die dazugehörigen Häuser besetzt, die Stadt damit zum Rückkauf gebracht und die Häuser vor dem Abriss gerettet. Die Besetzung wurde von einer größeren Gruppe KünstlerInnen, die schon lange Räume für ihre Arbeit gesucht haben, durchgeführt. Schon am ersten Wochenende der Besetzung, als diese sich für die Öffentlichkeit öffnete, kamen Tausende von Menschen, um das Gängeviertel zu sehen und ihre Solidarität mit dieser Besetzung auszudrücken. Dabei kann die Besetzung und Etablierung des Gängeviertels ausdrücklich als ein Erfolg der Recht auf Stadtbewegung gesehen werden. Das Zusammenbringen von Kunst und Denkmal, von Party, Öffentlichkeitsarbeit und der Thematisierung einer möglichen Stadt für alle hat ganz konkrete Räume geschaffen, sowie das Thema Recht auf Stadt gestärkt und vielen Menschen Inspiration gegeben. Während es dabei aber auf der einen Seite für die AktivistInnen ein zäher Kampf mit der Stadt war, die Häuser zu erhalten und soziale und kulturelle Nutzung dort möglich zu machen, wird auf der anderen Seite bereits heute, noch bevor sich das Projekt tatsächlich etablieren konnte, von Seiten der Stadt mit dem Gängeviertel geworben. In offiziellen Texten der Stadt ist dabei von einer kulturellen oder friedlichen Besetzung die Rede, um diese im Nachhinein zu legitimieren. Mit der aktuellen Entwicklung sieht sich Hamburg, Zitat, dem Ziel näher, das Gängeviertel zu einem vitalen Innenstadtquartier mit einem vielfältigen Nutzungsangebot zu entwickeln. Die brauchen uns, meinte letztens ein Aktivist in einem anderen Zusammenhang. Denn die Stadt schafft es nicht, solche Orte selbst zu kreieren und damit das Urbane möglich zu machen. Und dieser Satz trifft eben genau auf das Gängeviertel zu. Es handelt sich um die Öffnung eines Ortes, zwar im Sinne des Recht auf Stadt, welche aber auch deshalb gelang, weil sie einen Ort schuf, der notwendig für das Funktionieren einer neoliberalen Logik von flexibler und kreativer Produktion ist. Notwendig ist dabei im engeren Sinne nicht der konkrete Ort des Gängeviertels, aber dieser lässt sich, so wie er ist, durchaus für die abstrakte Logik der unternehmerischen Stadt nutzen. Dementsprechend schwierig und herausforderungsvoll ist es für die AktivistInnen des Gängeviertels, in dieser Gemengelage mit der Logik der neoliberalen Stadt zu brechen. Solange das Gelände einen Tauschwert hergibt, lässt die Stadt auch über unkonventionelle Nutzungen mit sich reden. Sollte dies nicht mehr der Fall sein, stehen potenziell Investoren parat, die bereit sind, Millionen für eine solche Innenstadtlage zu zahlen. Der Deal für die unternehmerische Stadt heißt hier, auf einen lohnenden Verkauf verzichten, Ärger mit einer Protestbewegung vermeiden und darauf achten, dass sich aus all der Kreativität auf dem Gelände auch Geld machen lässt. Für die AktivistInnen ist dabei die größte Herausforderung, um den Erhalt des Gängeviertels als Ort für alle in solch einer Art und Weise zu kämpfen, dass einmal die Räume erhalten bleiben und darüber hinaus aber auch ein widerständiger Geist, die Idee einer gelebten Alternative, nicht dem Verkauf preisgegeben wird, damit die Chance bestehen bleibt, das Urbane eben auch real werden zu lassen. und sich nicht mit einer virtuellen Urbanität abspeisen zu lassen. Klar muss in den Verhandlungen mit der Stadt Kreativität ins Spiel gebracht werden. Dort, wo diese Kreativität aber nur um ihres Tauschwerts wegen zugelassen wird, drohen soziale Belange und die Bedürfnisse der Menschen unterzugehen. Dies wiederum müssen die AktivistInnen des Gängeviertels verhindern. Zumindest solange sie sich weiterhin als Teil eines Kampfes um ein Recht auf Stadt für alle begreifen. Und bei all dem darf auch nicht aus den Augen verloren werden, dass nebenher, also während diesem Aushandlungsprozess um das Gängeviertel, andere Besetzungen in Hamburg sehr schnell geräumt und verhindert wurden, Zwangsräumungen in Hamburg weiterhin an der Tagesordnung sind, Abschiebungen stattfinden und eben auch die leise Verdrängung durch steigende Mieten ungebrochen weiter fortschreitet in der Stadt. Das Beispiel Gängeviertel habe ich aber ausgeführt, weil es sowohl einen Erfolg beschreibt, als auch die Ambivalenz bzw. die anhaltenden Schwierigkeiten dieses Erfolges andeuten kann. Es ist eine gewisse Vorsicht angebracht, wenn die Vorteile der postfordistischen Stadt zum Etablieren eines Ortes der Kreativität genutzt werden. Es geht um eine Abwägung und ein ständiges Sich-Fragen, welche Kräfteverhältnisse ermöglichen diese neuen Nutzungen, welche Utopien finden dort eigentlich Raum und wo dienen diese Raumaneignungen vielleicht doch wieder der Maximierung des Tauschwerts. Ein Recht auf Stadt zu fordern, muss deswegen meiner Meinung nach heißen, die Rahmenbedingungen der Gesellschaft mitzudenken, in der wir gegenwärtig leben. In der kapitalistischen Stadt, ob sie nun einem fordistischen oder neoliberalen Modell folgt, ist das Recht auf Stadt letztendlich nicht zu verwirklichen. Was aber geht, ist die Bedingung besser oder schlechter zu nutzen, Widersprüche herauszufordern, anhand denen sich die Verhältnisse verstehen lassen und Freiräume zu schaffen, in denen die Utopie einer nicht-kapitalistischen Stadt vorstellbar wird. Für den langen Weg zu einem Recht auf Stadt ist kein Patentrezept in Sicht. In kritischer Wissenschaft und sozialen Bewegungen finden sich aber vielfältige Diskussionsstränge über den möglichen Verlauf der Wege. Einer davon ist, wie ich es im Prinzip beschrieben habe, einen schlauen Umgang mit den Möglichkeiten zu finden, die der Standortwettbewerb von Städten und Kreativität als Standortvorteil bietet. Dies kann einhergehen mit der Absicht, die Lücken in der staatlichen Versorgung infolge des Neoliberalismus durch Selbstverwaltung zu füllen. An anderen Stellen kann aber der Staat und die Stadtpolitik auch auf ihre eigenen, weiterhin bestehenden sozialen Ansprüche hingewiesen werden. Dafür ist ein breites Bündnis derjenigen nützlich, die von der unternehmerischen Stadt marginalisiert werden. Und bei all dem muss es langfristig darum gehen, ein Szenario aufzuzeichnen, das aus der Logik der unternehmerischen Stadt herausführt. Auch wenn im Kapitalismus nach Lefebvre das Urbane nur virtuell existieren kann, er hätte sich mit Sicherheit gefreut über Orte wie das Gängeviertel, in denen das Urbane aufblitzen kann. Nur sollten wir nicht vergessen, Lefebvre betonte immer wieder deutlich, dass das Recht auf Stadt nur durch die Arbeiterinnenklasse umgesetzt werden kann. Und auch heute sollte uns klar sein, dass sich Gerechtigkeit in der Stadt daran misst, wie sich diejenigen in ihr zurechtfinden, die als die Marginalisierten der Gesellschaft gelten müssen. Einzelne Orte, und seien sie noch so urban, können nur punktuelle Orte einer Bewegung darstellen, die weit darüber hinausgehen muss. Will sie das Recht auf Stadt für alle umsetzen? Danke.
Joscha Metzger war das, Humangeograf von der Uni Hamburg, mit einem Vortrag über die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft des Konzepts eines Rechts auf Stadt. Sein Vortrag hat er im Rahmen des City Leaks Kongresses in Köln am 29. August 2015 gehalten. Und von diesem Kongress, da hatten wir auch noch einen weiteren spannenden Vortrag im Programm. Iris Dutzek hat die Widersprüche der kreativen Stadt analysiert. Beide Vorträge und auch Links zu weiteren Beiträgen zum Thema, die findet ihr wie immer bei uns im Netz auf dradiowissen.de. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Ihr könnt jetzt entweder dranbleiben, ab 19 Uhr geht es hier weiter mit guter Musik, bei Festival, wie immer, oder ihr geht einfach raus und erobert euch die Stadt. So oder so, viel Spaß.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.